Ja, werdet mal bitte leiser. Jetzt? Ja, dann einen guten Abend an euch und herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung in der Aufgetaucht-Reihe. Heute zu Erich Fromm mit dem Titel Erich Fromms Konzeption einer humanistischen Psychologie von der Psychoanalyse zur Gesellschaftskritik. Ich werde jetzt einleitend gar nicht viele Worte verlieren. Ich habe noch einen Kommentar vorbereitet zu Erich Fromm und seinem Verhältnis zu radikaler Gesellschaftskritik beziehungsweise seinem gesellschaftskritischen Potenzial. Und ich werde den jetzt aber nicht davor, sondern dann anschließend an den Vortrag halten, damit sich das nicht überschneidet. Der Ablauf wird folgendermaßen sein, dass wir erst den Vortrag hören, dann kurz in eine Pause von 5 Minuten gehen, dann noch 20 Minuten etwa Film sehen, dann der Kommentar kommt und dann anschließend noch Diskussion ohne weitere Pause stattfindet. Dann haben wir heute als Referenten Uwe Wolfrath eingeladen. Uwe Wolfrath ist hier an der Uni Halle am Institut für Psychologie Professor und arbeitet unter anderem zu den Forschungsschwerpunkten Persönlichkeit und extreme Glaubenssysteme und Geschichte der Psychologie und ihre Verbindung zur Philosophie. Wir freuen uns, dass du den Weg hierher gefunden hast, und damit gebe ich dir das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Werde ich hinten verstanden, wenn ich so spreche? Okay. Ich finde es ganz toll, dass so viele gekommen sind und sich damit auch ausdrücken, dass Erich Fromm ja ein ganz wichtiger Denker ist. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man Erich Fromm darstellen, das Denken von Erich Fromm heutzutage darstellen. Und das ist ja ein sehr breites Werk, was er hinterlassen hat, mit vielen verschiedenen Aspekten. Und ich habe folgende Struktur, sodass Sie sich auch so ein bisschen daran orientieren können. Ich würde erstmal so eine ganz kurze Einführung geben, dann würde ich zur Biografie von Erich Fromm etwas erzählen, dann würde ich auf diesen Aspekt der analytischen Sozialpsychologie eingehen, was sehr wichtig ist. Das ist in den 30er Jahren entstanden. Mut zum Leben, also die sehr starke Ausrichtung auf das Leben. Dann die Liebe zum Leben, Haben oder Sein. Das ist das Werk, was er quasi in den 70er Jahren, einer seiner letzten Werke von ihm, vieles ist da nochmal posthum erschienen von ihm. Und dann am Ende würde ich dann zum humanistischen Sozialismus etwas erzählen. Erich Fromm gehört über ein Vierteljahrhundert nach seinem Tode zu den Vordenkern und Visionären einer humanistischen Gesellschaftskonzeption, die auch heute noch aktuell ist. Basierend auf der sozialpsychologischen Analyse von Strukturtheorien des Individuums und der Gesellschaft, der Psychoanalyse Sigmund Freuds und der Gesellschaftstheorie von Karl Marx, untersuchte er die Lebens- und Funktionsweise von Menschen in ihren kapitalistischen Gesellschaftsbezügen. Insbesondere die normative Sinndeutung beider Theorien, also der Psychoanalyse und der marxischen Gesellschaftstheorie, für das politische und therapeutische Handeln, sind für ihn von großem Interesse. Ihm gelingt mit beiden theoretischen Perspektiven nicht nur eine Zeitdiagnose, sondern er weist auch auf gesellschaftspolitische Lösungsmöglichkeiten hin. In seiner Konzeption einer genauen Beobachtung der Lebensbedingungen des modernen Menschen löst er sich von den orthodoxen Sichtweisen Freuds und Marx und unternimmt den Versuch, ein eigenständiges Modell eines humanistischen Sozialismus oder sozialistischen Humanismus zu entwickeln. Fromm plädiert für ein nicht-kapitalistisches Gesellschaftsmodell mit einer alternativen Charakterstruktur für den Menschen. Er sieht sich selbst dabei in der Tradition des modernen Humanismus und der Aufklärung. Er betont, dass im Leben des Individuums bereits das gesamte Leben der Menschheit enthalten sei. Psychoanalyse ist für ihn zuallererst eine Theorie des Menschen und dann erst eine Behandlungsmethode zur Heilung von Neurosen. Sie hat das Ziel, das Unbewusste aufzudecken und damit die Natur des Menschen zu enthüllen. Er orientiert sich hierbei an Spinoza, der festhält, Zitat, der Mensch halte sich zwar für frei, weil er seine Wünsche kenne, jedoch sich nicht der Ursache für seine Wünsche bewusst sei, Zitat Ende. Fromm sucht neben einer Ars Amandi, einer Kunst des Liebens, einer Ars Vivendi, eine Kunst des Lebens. Erkenntnis basiert ihm zufolge auf zwei wesentlichen Grundlagen, dass der Mensch durch die sozioökonomischen Bedingungen geprägt sei, in der er lebt, und dass das Unbewusste und die unbewussten Leidenschaften gesellschaftlich bestimmt seien. Eine Selbsterkenntnis kann nach Fromm nur gelingen, wenn der Mensch sich das Unbewusste bewusst macht und nicht verdrängt und verleugnet und sich damit einer Illusion hingibt. Der Mensch kann sich nur entwickeln, wenn er sich den unbewussten Wünschen stellt und diese für das persönliche Wachstum nutzt. Indem der Mensch einen Weg zu sich findet, indem er sich von den gesellschaftlich sanktionierten Täuschungen, der Illusion eines entfremdeten Lebens befreit, findet er zu anderen, zu einer wahrhaft humanen Gesellschaft. Um diese Ideen und erkenntnistheoretischen Grundlagen des Werkes Erich Fromms besser verstehen zu können, ist es nun notwendig, die frühen biografischen Prägungen seiner Frankfurter Kinder- und Jugendzeit und seiner Studienzeit in Heidelberg nachzuzeichnen, die sich im Denken und Charakter Fromms niedergeschlagen haben. Ebenso spielen die Immigration als Jude aus dem NS-Deutschland und sein kritischer Blick auf die amerikanische Politik der 1960er Jahre, Stichwort Vietnamkrieg, eine wichtige Rolle im politischen Denken Fromms. Psychoanalyse wird ihm hierbei zu einem Mittel, eine Methode, sich kritisch gegenüber einer kapitalistischen Gesellschaft zu artikulieren. Zur Biografie. Erich Pinchas Fromm wird am 23. März 1900 in Frankfurt-Main als einziges Kind des Weinkaufmanns Naftali Fromm und seiner Frau Rosa geborene Krause geboren. Die Fromms gehören der orthodox-jüdischen Gemeinde in Frankfurt an. Die Zeit der Kinder- und Jugendzeit sind durch Einsamkeit geprägt. Die überängstlichen Eltern engen ihn ein, er ist also Einzelkind, was zu einer frühen Gehemmtheit in der Persönlichkeit Fromms führt. So berichtet er das in autobiografischen Schriften. 1918 macht Fromm an der Wöhler-Schule in Frankfurt sein Abitur und beginnt zunächst in Frankfurt ein Jurastudium. Eine enge Freundschaft verbindet ihn in dieser Zeit mit dem Rabbiner Nehemia Nobel, der ihn mit der jüdischen Religion vertraut macht. 1919 gehört Fromm zu den Mitbegründern des Freien Jüdischen Lehrhauses in Frankfurt und beabsichtigt zeitweise sogar den Talmud zu studieren und ein jüdischer Religionsgelehrter zu werden. Das ist auch ganz interessant, dass er schon früh ein sehr starkes Interesse an der jüdischen Religion hat, am Studium hat und er will kein Geschäftsmann werden, er hat kein Interesse, im Grunde Geld zu verdienen, sondern er möchte sich eigentlich sehr tief mit der jüdischen Kultur und Philosophie beschäftigen. Im gleichen Jahr 1919 wechselte er an die Universität Heidelberg, wo er 1920 ein Studium der Nationalökonomie und Soziologie bei Alfred Weber aufnimmt. 1922 promoviert Fromm bei Weber mit der Arbeit »Das jüdische Gesetz«. Sein Interesse, seine persönliche Hemmung zu überwinden, das ist ein großes Thema auch in dieser Zeit, das, was er familiär mitbekommen hat, führt ihn zur Psychoanalyse Sigmund Freuds und damit auch zu Frieda Reichmann, die in Heidelberg ein Therapeutikum eröffnet hat. Bei ihr beginnt er eine Psychoanalyse. 1926 heiratet Fromm die ältere Frieda Reichmann und wendet sich vom orthodoxen Judentum ab. Er legt erstmals eine Veröffentlichung zur Psychoanalyse vor und führt seine Lehranalyse in Berlin weiter. Also ist es halt notwendig, nicht nur sich selbst zu analysieren in der Psychoanalyse, sondern auch, um Analytiker zu werden, so eine Lehranalyse zu machen. Das heißt, später dann auch eigene Patienten zu haben. Das macht er in Berlin. Er fährt dann immer zwischen Heidelberg, Frankfurt und Berlin in dieser Zeit hin und her. Aber auch in Frankfurt gründet er ein süddeutsches Institut für Psychoanalyse zusammen mit Frieda Fromm-Reichmann. 1930 wird er Mitglied des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt und ist dort zuständig für Fragen der Psychoanalyse und der Sozialpsychologie und schließt seine Psychoanalyseausbildung in Berlin ab. Dieses Frankfurter Institut ist Ende der 20er Jahre gegründet worden. Horkheimer, später kommt Adorno dazu. Ja, ist praktisch dann auch die Stätte der kritischen Theorie. von 1931 bis 1934, und das ist so ein Einschnitt auch in seinem Leben, verbringt er eine Kur in Davos, weil er eine Lungentuberkulose entwickelt. Das sind für ihn die fruchtbarsten Jahre, sagt er, weil er da Ruhe hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch belastend. Es kommt dann zu dieser Trennung von Frieda vom Reichmann. 1932 publiziert er seinen Aufsatz, der sehr wichtig ist, über die Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie, indem er eine Verbindung zwischen Psychoanalyse und Gruppenpsychologie sucht. Auf Einladung von Karen Horney gibt er dann in Gastvorlesungen 1933 in Chicago, da kommt der Nationalsozialismus auf, er muss als Jude auch fliehen. Er emigriert dann schließlich am 25. Mai 1934 über die Schweiz in die USA nach New York. Und trotzdem er diese Tuberkulose noch hat, das ist ein großes Problem, damals gab es noch keine Möglichkeiten, das auch zu behandeln, arbeitet er weiter am Institut für Sozialforschung, das mittlerweile dann in New York ist. Und er wertet dort seine 1930 begonnene sozialpsychologische Studie von deutschen Arbeitern und Angestellten aus. Ein wichtiger sozialwissenschaftlicher Beitrag. Diese Studie wird dann auch die Grundlage seines 1936 veröffentlichten Konzeptes eines autoritären Charakters, was dann auch übernommen wird von Horkheimer und Adorno im Zusammenhang mit der Forschung dazu. Also er war ganz wichtig in diesen Jahren eben auch, weil er auch die sozialwissenschaftlichen Daten brachte, um das nachzuweisen in Deutschland. Warum ist die Arbeiterschicht in großen Teilen dem Nationalsozialismus, hat sich dem Nationalsozialismus angeschlossen, obwohl die eigentlich eine linke Auffassung hatten, aber trotzdem hat er in der Persönlichkeitsstruktur quasi autoritäre Züge erkannt. Und das hat dann entsprechend wurde diskutiert dann eben auch sehr stark und später auch für das Entstehen des Faschismus. 1937 versucht er eine Neufassung der Psychoanalyse als Sozialpsychologie, indem er die Triebtheorie von Freud durch eine Theorie der sozialen Bezogenheit ersetzt. Das heißt, er sieht sehr stark, ich gehe da auch noch im Einzelnen noch drauf ein, weniger das Biologistische an der Freudschen Theorie, versucht das eher den gesellschaftlichen Charakter des psychischen Apparats praktisch zu erklären über den Charakter. Damit gehört Fromm zu den Wegbereitern der sogenannten Neopsychoanalyse. Auf einer Europareise kommt es erneut zum Ausbruch der Tuberkulose, welche ihn erneut zu einer halbjährigen Aufenthalt in Davos zwingt. Noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs kehrt er in die USA zurück, wo er 1940 amerikanischer Staatsbürger wird. 1941 erscheint das Buch Die Furcht vor der Freiheit. Das war eine große Publikation, wo es eben auch um diese Erkenntnisse geht aus dieser Forschung, warum in Nazi-Deutschland die Leute Angst vor der Freiheit haben, was da also intrapsychisch auch passiert. Er nimmt eine Lehrtätigkeit an der New York School for Social Research auf. Zwei Jahre später, 1932, erhält er dann eine Teilzeitprofessur am Bennington College in Bennington, Vermont, wo auch der Bernie Sanders herkommt, interessanterweise. Ja, das ist ja die Hauptstadt von Vermont. 1944 heiratet er erneut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird er dann nochmal an der Yale University Lecturer. Also er hat verschiedene Tätigkeiten, veröffentlicht in dieser Zeit sehr viel, zum Beispiel Psychoanalyse und Ethik, Man for Himself, oder Psychoanalyse und Religion, Psychoanalysis and Religion. Dann kommt es zu unserem Schicksalseinbruch. Seine Frau erkrankt schwer. Die ist ganz unklar, woran sie genau erkrankt. Jedenfalls leidet sie sehr darunter, dass unter New York, unter der Hektik, aber auch unter der Luft. Und das bewegt ihn dann schließlich 1951 eine außerordentliche Professur an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko anzunehmen. Und dort baut er dann einen Kurs zur Ausbildung der Psychoanalyse auf. 1952 verstirbt dann seine Frau und er findet dann aber relativ schnell eine neue Beziehung und heiratet das dritte Mal. 1955 erscheint sein Werk Wege aus einer kranken Gesellschaft, The Sane Society, in dem er schon ein Plädoyer hält für einen kommunitären Sozialismus. bekannt geworden ist Fromm, aber durch seinen Weltbestseller The Art of Loving, die Kunst des Liebens, in dem er basierend auf seinen Erfahrungen seiner zweiten Ehe eine reife Form der Liebe im Kontrast zu einer symbiotischen Vereinigung herausarbeitet. Fromm gründet dann im gleichen Jahr auch eine mexikanische psychoanalytische Gesellschaft. Er lernt 1957 den japanischen Mönch Dazetsu Suzuki kennen, der sehr wichtig ist als Wegbereiter des Zen-Buddhismus im Westen. Ja, angeregt durch Suzuki lernt er die Meditation als eine Technik und ein Verfahren der Selbsterkenntnis und arbeitet hier auch an Gemeinsamkeiten. Das ist ein sehr schönes Buch, was er dann rausgibt, Zen-Buddhismus und Psychoanalyse 1960. Das ist alles noch heute auch erhältlich. Man kann das alles noch bestellen. 1959 folgt seine Publikation Sigmund Freud, seine Persönlichkeit und Wirkung, eine Auseinandersetzung mit Person und Werk des Gründers der Psychoanalyse. Ab 1960 engagiert er sich politisch für die Sozialistische Partei der Vereinigten Staaten durch Vorträge. In der Zeit entsteht auch sein Buch Marx' Concept of Man, das Menschenbild bei Marx. Er nimmt 1962 an einer Friedenskonferenz in Moskau teil und entwickelt da zum ersten Mal auch in verschiedenen Büchern, zum Beispiel in der Seele des Menschen, sein Konzept der Biophilie und der Nekrophilie, auf das ich noch eingehen werde. Nach seiner Emeritierung 1965 engagiert er sich verstärkt in der Friedenspolitik in den USA gegen den Vietnamkrieg und hält unglaublich viele Vorträge. Er bleibt aber eigentlich noch in Mexiko wohnen, fährt auch nach Europa. Das hat in Locarno dann auch ein Haus, bekommt dann den ersten Herzinfarkt. 1958 entwickelt er eine Aggressionstheorie in seinem Werk Anatomie der menschlichen Destruktivität. Ist auch ein sehr bekanntes Werk von ihm. Er zieht dann nach Locarno, gibt das Haus in Mexiko auf. 1970 ist interessant, erscheint noch eine Felduntersuchung, die er mit mexikanischen Bauern durchgeführt hat. Ja, das Ziel ist, mit sozialwissenschaftlichen Studenten quasi auch die psychischen Bedürfnisse der Menschen zu erkennen in diesem ländlichen Bereich und auch gucken, ob es da Möglichkeiten gibt, wie die Leute besser leben können. 1975 beginnt er, seine Arbeiten zu haben oder sein, To Have or To Be, das als Buch ein Jahr später erscheint und zu einem grundlegenden Werk der politischen Alternativbewegung der 1970er Jahre wird. Und damit wird Fromm eigentlich, hat den ganz großen Durchbruch mit diesem Buch. Und man kann sagen, er wird dann zu einer Leitfigur dieser Bewegung. Nach mehreren Herzinfarkten stirbt Erich Fromm dann am 18. März 1980 in Locarno. So, das ist erstmal so ein bisschen zur Biografie. Hätte ich das direkt alles hier noch mit. Also hier sieht man noch so verschiedene, und dann 70er Jahren, und 1975 und das ist 1979 etwa, kurz vor seinem Tod. Okay, analytische Sozialpsychologie, Mut zum Leben. Im Zentrum des Denkens Erich Fromms steht der Mensch, der seelisch gesund geboren wird, aber von der Gesellschaft geschädigt, deformiert wird. Aber wer ist es, der diese Deformation des Individuums in der Gesellschaft vornimmt? Und das nennt Fromm auch schon, das sind Menschen, die das Leben hassen und das Lachen der Freude nicht aushalten können. Also er verortet das schon in der Gesellschaft, aber wie gesagt, es sind im Grunde Menschen, die nicht dem Leben, nicht das Leben wollen, sondern vielleicht das Leblose. Im negativen Einfluss der Gesellschaft findet ein frühes rousseausches Motiv sich wieder, nämlich dass die normativen Wertvorstellungen den Menschen schlecht machen. Die Gesellschaft führt zu einer seelischen Deformierung des Menschen. Das ist ein weit verbreitetes Bild, auch gerade als Kulturpessimismus in der Psychoanalyse. Aber was ist die Natur des Menschen nach Fromm? Der Mensch zeichnet sich nach Fromm durch Widersprüche zwischen Natur und Kultur aus. Das Zitat, hier ein Zitat, der Mensch ist ein Tier, aber ein solches, das nicht genügend mit Instinkten ausgerüstet ist, um es bei seinen Handeln zu leiten. Er besitzt nicht nur Intelligenz, die auch das Tier besitzt, sondern ein Bewusstsein seiner selbst und doch ist er nicht fähig, den Geboten der Natur zu entrinnen. Er ist eine Laune der Natur, da er der Natur angehört und sie gleichzeitig transzendiert. Zitat Ende. Konsequenz dieses Widerspruches sind Ängste und Konflikte, die den Menschen aus dem Gleichgewicht bringen. Permanent ist er bestrebt, einen inneren Ausgleich zu finden. Lösung dieses Widerspruchs zwischen Natur und Kultur finden wir in den sozioökonomischen, kulturellen und psychischen Bedingungen. Der Mensch ist aus der ursprünglichen Einheit mit der Natur herausgerissen und versucht in gesellschaftlichen Anpassungen einen Ausweg. Er ist sich wegen der Vernunft und seiner Vorstellungskraft, seiner Einsamkeit und Abgesondertheit, seiner Ohnmacht, der Zufälligkeit seiner Geburt und seines Todes bewusst. Im Zentrum des Menschen steht daher als Bedürfnis nach Bezogenheit, nach menschlichen Beziehungen, nach Liebe und Anerkennung. Neben den grundlegenden physiologischen Bedürfnissen wie Hunger, Durst, Schlaf, Sexualität stehen die Bedürfnisse nach Bezogen, Verwurzelung, Identitätsleben. Ich habe hier mal, So, da sieht man die physiologischen Antriebe, ja, auf der Seite hier, und dann die existenziellen, ja, die natürlich sehr grundlegend sind, auch Bezogenheit, Transzendenz, Identitätsorientierung, Objekte, Hingabe, Wirkmächtigkeit, Dinge zu bewirken, etwas überhaupt auszurichten, ja, und da gibt es dann eben auch verschiedene Alternativen, Vernunft oder Irrationalität, ist natürlich extrem dichotom, Liebe oder Narzissmus, Kreativität oder Destruktivität, Individualität versus Konformität. Und daraus ergeben sich zwei Charakterorientierungen, nämlich der produktive Charakter, der schöpferische Mensch, der etwas gestaltet, also produktiv nicht im Sinne, wie wir das vielleicht heute verstehen würden, dass Menschen nur Dinge tun und damit angepasst tun. Nein, hier ist der schöpferische Mensch und dann demgegenüber steht der nicht produktive Mensch. Das Stillen der Bedürfnisse hängt sehr stark davon ab, wie die Gesellschaft organisiert ist, wie die Sozialstruktur ist. Die Grundbedürfnisse des Menschen verlangen nach Befriedigung, damit der Mensch nicht psychisch krank wird. Nur in der Bezogenheit zu anderen bewahrt der Mensch seine Integrität, nicht jedoch in einer symbiotischen oder entfremdeten Beziehung. Ja, das heißt, es gibt immer diese zwei Richtungen, ja, also der Bezogenheit auf etwas oder des Verlassenseins, der Entfremdung, ja, dass man beispielsweise das Leben anderer lebt, ja, und nicht das eigene Leben lebt. Das ist so ein wichtiges Motiv, was häufig vorkommt. Im Gegensatz zu den biologischen Bedürfnissen sind die gesellschaftlichen Bedürfnisse Produkte der Sozialstruktur. Am Beispiel des Hasses erläutert Fromm die soziale Bedingtheit von Gefühlen. Hass ist das Ergebnis von Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Die ausbeuterische Minderheit hasst ebenso wie die ausgebeutete Mehrheit. Die Minderheit hasst aus Furcht vor den Ausgebeuteten und um ihr Schuldgefühl zu ersticken. Da der Mensch aber nicht vollkommen formbar durch die Gesellschaft ist, protestiert er gegen die krankmachenden gesellschaftlichen Bedingungen. Eine Gesellschaft, die Ungleichheit zulässt, ist daher für Fromm eine kranke Gesellschaft. Zitat, es gibt, glaube ich, einen Punkt, an dem der Mensch entweder krank wird oder zusammenbricht und mit ihm die Gesellschaft oder an dem er den Versuch macht, diese Gesellschaft in eine humanere zu verändern. Den Konflikt jedoch wird es immer geben. Zitat Ende. Der Konflikt zwischen Gesellschaftsordnung und den menschlichen Bedürfnissen ist nach Fromm dennoch der eigentliche Motor der Evolution des Menschen in seiner Geschichte. Menschen lernen in Gesellschaften sich anzupassen, indem sie sich entsprechend den Normen verhalten. Hier schreibt er, sie müssen das tun wollen, was sie tun sollen, so Fromm. Das Individuum muss automatisch in Übereinstimmung mit den Normen der Gesellschaft handeln. Was Fromm aber eigentlich interessiert, ist die Frage nach dem Unbewussten der Gesellschaft. Was hält eine Gruppe, eine Klasse, eine Nation, eine Glaubensgemeinschaft unbewusst zusammen und welche charakterlichen Orientierungen entwickeln sie, die ihr Denken, Fühlen und Handeln prägen? Es entwickeln sich so bestimmte Charakterzüge innerhalb einer Gesellschaft, die ihr Gesellschaftscharakter nennt. Mal ganz kurz gucken. Ja, das ist es. Das ist von Wehr, der hat das ganz gut zusammengefasst, fand ich. Also wir haben aber die biologische Natur, der Individualcharakter, die physiologischen Bedürfnisse. Wir haben die Gesellschaft, die entwickelt einen Gesellschaftscharakter. Das ist alles unbewusst. Und da drinnen bewegt sich das Selbst. Und der Mensch verdrängt eben aufgrund der gesellschaftlichen Repressionen und muss eben Dinge bewusst machen, damit er zu einer produktiven oder praktischen Bezogenheit kommt, zu einer produktiven Orientierung. Es entwickeln sich so bestimmte Charakterzüge innerhalb einer Gesellschaft, die er Gesellschaftscharakter nennt und die dem Überleben der Gesellschaft dient. Vermittelt über die Eltern wird der kindliche Charakter geprägt. Hierzu hält Fromm fest, das Kind kommt anfangs nicht direkt, sondern nur durch seine Eltern vermittelt mit der Gesellschaft in Berührung. Diese repräsentieren mit ihrer Charakterstruktur und mit ihren Erziehungsmethoden die Gesellschaftsstruktur, sind also sozusagen die psychologische Agentur der Gesellschaft. Was aber geschieht mit dem Kind hinsichtlich seiner Elternbeziehung? Das Kind lernt durch sie jene Art von Autorität kennen, die in der jeweiligen Gesellschaft vorherrscht. Diese Autorität aber hat die Tendenz, seinen Willen, seine Spontanität und seine Unabhängigkeit zu brechen. Zitat Ende. Das Kind kämpft also um seine Autonomie. Fromm sieht die Übernahme von autoritären Charaktermustern in die Vermenschlichung eines autoritären Gottesbildes. Er bringt auch die Verbindung eben zur Religion. Er ist sehr religionskritisch und sagt, gerade das Alte Testament bei Christen und Juden würde gerade dieses autoritäre Gottesbild fördern. Und deswegen kommt das eben auch sehr stark vor, diese autoritäre Struktur. Gesellschaftlicher Wandel ist dann möglich, wenn Widersprüche zwischen traditionellem Gesellschaftscharakter und neuen gesellschaftlichen Erfordernissen auftreten. Zum Beispiel in der Jugendbewegung, also dass man neue Ideen entwickelt, ja, und die herrschenden Ideen in Frage stellt. Der Sinn des bisherigen Lebens wird in Frage gestellt. Schon beschreibt Fromm im Rahmen seiner Tätigkeit an der Frankfurter Institut für Sozialforschung den Gesellschaftscharakter und entwickelt eine eigenständige analytische Sozialpsychologie, welche die Charakterstruktur nicht nur aus der Triebentwicklung, sondern auch auf die sozialen bzw. gesellschaftlichen Bedingungen zurückzuführen möchte. Alles das, was schon in der Freud'schen Psychoanalyse angedacht, aber noch nicht ausformuliert wurde. Nach Fromm möchte die analytische Sozialpsychologie, Zitat, die Triebstruktur, die libidinöse, zum Teil unbewusste Haltung einer Gruppe aus ihren sozialökonomischen Struktur heraus verstehen, Zitat Ende. Demgegenüber erklärt die Psychoanalyse die Triebstruktur sehr allgemein aus dem Lebensschicksal und versucht das sehr stark biologisch zu verankern. Es war wohl auch die Begegnung Fromms mit Wilhelm Reich, der das Interesse für die Bedeutung des Marxismus an der Psychoanalyse Anfang der 1930er Jahre weckte. Während der historische Materialismus im Bewusstsein einen Ausdruck des gesellschaftlichen Seins sah, war das Bewusstsein in der Psychologie durch das Unbewusste und die Triebe bestimmt. Fromm sucht nun in einer analytischen Sozialpsychologie eine theoretische Verbindung. Zitat, die sozialpsychologischen Erscheinungen sind aufzufassen als Prozesse der aktiven und passiven Anpassung des Triebapparats an die sozialökonomische Situation. Der Triebapparat selbst ist in gewissen Grundlagen biologisch gegeben, aber weitgehend modifizierbar. Den ökonomischen Bedingungen kommt die Rolle als primär formende Faktoren zu. Die Familie ist das wesentliche Medium, durch das die ökonomische Situation ihren formenden Einfluss auf die Psyche des Einzelnen ausübt. Also hier sieht man, der biologische Trieb ist vorhanden, die Leidenschaften sind vorhanden, das Begehren, aber die Gesellschaft formt dieses Begehren, schafft Bedürfnisse, ja, und lenkt in gewisser Weise auch diese Bedürfnisse. Es werden Bedürfnisse geweckt, die vielleicht keine Bedürfnisse sind. Ja, und dabei spielen natürlich die Eltern eine ganz wichtige Rolle. Fromm vertritt hierbei einen dynamischen Charakterbegriff, indem er den Psychologiebegriff von Marx in seinen frühen ökonomisch-philosophischen Schriften aufgreift. Marx wie Freud sehen den Menschen durch unbewusste Leidenschaften und Triebe bestimmt. Hierbei trifft Marx bereits die Unterscheidung zwischen konstanten und relativen Trieben, während konstante Triebe unabhängig von den sozialen Umständen bestehen, wie die biologischen Gegebenheiten, wie Hunger, sind die relativen Triebe von der sozialen Organisation oder Gesellschaftsstruktur und den Produktionsverhältnissen abhängig, wie zum Beispiel die Habsucht, ja, die dann sich entwickelt. Nächster Punkt, die Liebe zum Leben haben oder sein. Fromm schreibt: Wohlsein lässt sich als Fähigkeit beschreiben, kreativ zu sein, ganz bewusst zu leben und zu handeln. Es bedeutet, unabhängig zu sein, ganz tätig und gerade dadurch mit der Welt eins zu sein. Wohlsein besagt zu sein und sich nicht um das Haben zu kümmern. Es ist die Erfahrung von Freude im Vollzug des Lebens selbst, bei dem schöpferisch zu leben als der einzige Lebenssinn betrachtet wird. Wohlsein ist nicht nur eine Frage der verstandesmäßigen Einschätzung, sondern drückt sich im ganzen Körper in der Art der Bewegung, der Sprache und Tonus der Muskeln aus. Zitat Ende. Also wir sehen, das ist ganz wichtig, dass im Gegensatz zum Haben das Sein eben das Schöpferische ist, das Unmittelbare, das sich im ganzen Körper natürlich ausdrücken sollte. Fromm verfolgt hierbei eine holistische Betrachtung des Lebens. Leben muss zur Ganzheit kommen, indem der Mensch seine kreativen Potenziale entwickelt. Leben ist daher für ihn ein Prozess von stetigem Wandel und Wachstum. Wenn diese Prozesse stillstehen, tritt Tod ein. Der Prozess des Lebens folgt einer inneren Struktur, die in Interaktion mit der Umwelt tritt. Da aber das Leben voller Überraschung ist und das Leben ist das Leben nicht vollkommen vorhersagbar. Das führt dann auch zu Krisen natürlich. Häufig sterben die Menschen, bevor sie ganz geboren sind. Sie bleiben unter ihren Möglichkeiten und können ihre Potenziale nicht ausschöpfen. Ihnen fehlt der Mut, so Fromm, Sicherheiten aufzugeben, sich von anderen zu unterscheiden und eine Isolierung zu ertragen. Also es gehört dazu Mut, auch neue Wege zu gehen, damit man nicht mehr das Leben der anderen führen muss, sondern sein eigenes Leben führt. Also sich von der Charakterstruktur praktisch entfernt und die im Grunde seine unbewussten Fähigkeiten und Bedürfnisse erkennt. Leben ist aber Wachstum und dies fördert auch eine gute Gesellschaft. Hierzu schreibt er, Zitat, man könnte die gute Gesellschaft definieren als jene Gesellschaft, der es am besten gelingt, den Bedürfnissen der Menschheit, den Bedürfnissen des Menschen gerecht zu werden. Die schlechte Gesellschaft hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass die Kluft zwischen menschlichen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Bedürfnissen groß ist. Dieser Konflikt macht die Menschen krank. Da ist der Mensch nicht nur Geschöpf, sondern auch Schöpfer, der neues Leben schafft. Zitat Ende. Voraussetzung ist das produktive Tätigsein und die Liebe zu dem, was schöpferisch gestaltet werden soll. Aber auch in der Zerstörung des Lebens transzendiert sich der Mensch. Das ist die Verbindung letztendlich, die tödliche. Wenn die Akt der Zerstörung erhebt den Menschen über das Leben, genauso wie die Schöpfung. Destruktion und Schöpfung haben häufig das Ziel der Transzendenz des Ichs, aber sind natürlich zwei unterschiedliche Motive. Lieben oder hassen sind die grundlegenden Lebensorientierungen, die aber aufeinander bezogen sind, im gleichen Bedürfnis nach Transzendenz. Wenn das Bedürfnis, etwas zu schaffen, keine Befriedigung erfährt, zum Beispiel, dass der Lebenstrieb vereitelt wird, kann daraus Zerstörung resultieren, die auf lange Sicht im Leben Leiden verursacht. Destruktivität ist daher nach Fromm das Ergebnis ungelebten Lebens. Die gehemmte Energie des Schaffensprozesses wird in eine lebenszerstörende Energie umgewandelt. Leben bedeutet zu wachsen und tätig zu sein. Endet das Wachstum, ist Verfall und Tod die Folge. Viele Menschen sind von unbewussten Glauben bestimmt, dem Leben komme keine Wichtigkeit zu. Sie erleben nicht die Vitalität im Trott des Tages. Also das ist ein ganz großer Punkt auch bei ihm. Es wird auch sehr deutlich in den 60er Jahren, warum die Leute quasi alles akzeptieren, auch die Zerstörung der Welt durch die Atombomben, und es da keinen Widerspruch gibt. Und er argumentiert dann so, dass den Leuten quasi, dass die keine Liebe mehr zum Leben haben eigentlich. Ja? Die sind irgendwie eigentlich schon halb tot. Das ist natürlich ein bisschen sehr drastisch ausgedrückt. Er formuliert viel Grundüberzeugung. Das oberste und alles bestimmte Ziel des Lebens ist darin zu sehen, dass der Mensch ganz menschlich wird. Der Vorgang, bei dem der Mensch sich selbst zur Geburt bringt, führt zu Wohlsein und hat die Freude am Leben als Begleiter. Nur in dem Maße, in dem der Mensch seinen Hass, seine Unwissenheit, seine Gier und seine Selbstsucht überwindet und er in seiner Fähigkeit zu Liebe, Solidarität, Vernunft und Mut wächst, kann er dieses Ziel auch erreichen. Es geht nicht darum, um diese Ziele zu wissen. Er muss sie vielmehr praktisch zu erreichen versuchen, und zwar auf jeder Stufe seines Lebens. Seelische Gesundheit kann nur erreicht werden, wenn Narzissmus, Entfremdung und Feindseligkeit überwunden wird. Fromm zielt auf die Überwindung der autoritären Unterwerfung zur Autonomie und Freiheit. Die Mitglieder entwickeln in Gesellschaften eben diese Charakterart, die ihnen ein Handeln auferlegen. Ohne äußere Gewalt, quasi mittels eines inneren Zwangs, werden Charakterzüge entwickelt, die auf Kosten von individueller Freiheit und Spontanität gehen. Sozialisation und Erziehung bilden die Grundlage, um den Menschen an die vorherrschenden Normen der Gesellschaft anzupassen. Ganz dem marxistischen Denken verpflichtet, betont Fromm, dass der Mensch sich als Ware fühle, da sein Wert von der sozialen Anerkennung, seinem Leistungserfolg und seiner Verkäuflichkeit abhängt. Sein Gebrauchswert hängt nicht von den menschlichen Qualitäten ab. Er spricht hier von der Marketingorientierung. Hierzu schreibt er, Zitat, aus diesem Grund ist die Selbstachtung der meisten Menschen heute sehr leicht zu erschüttern. Sie haben kein Selbstwertgefühl aus der Überzeugung, das bin ich, das ist meine Liebesfähigkeit und meine Fähigkeit zu denken und zu fühlen. Vielmehr fühlen sie sich nur wertvoll, wenn sie von anderen anerkannt werden, wenn sie sich verkaufen können, wenn andere sagen, du bist ein wunderbarer Mann oder du bist eine wunderbare Frau. Zitat Ende. Die Marketingorientierung nach Fromm zeichnet sich durch eine vollständige Anpassung aus und die Aufgabe des eigenen Ichs. Er passt sich jeweils in die jeweiligen Erwartungen und Wünschen der Gesellschaft an. Das Ich wandelt sich permanent ohne ein Ziel, nur nach der Suche nach Effizienz. Die Identitätskrise in der modernen Gesellschaft ist in der Marketingcharakterstruktur deswegen begründet. Seine Beziehung zu sich und den anderen ist nicht entwickelt. Nichts berührt ihn wirklich. Diese Menschen zeichnen sich dann durch eine Gleichgültigkeit aus. Das Ergebnis ist eine Entfremdung des Selbst. Das eigene Selbst wird als ein Ego wahrgenommen und wir behandeln uns dann wie eine fremde Person. Ja, wir sehen uns nur noch von außen in einer Verpackung. Und diese Form der Selbstverleugnung, dem gegenübersetzt dann Fromm die Empathie. Fromm sieht im Narzissmus einen Faktor, der den Menschen an seiner Produktivität hindert. Der Narzisst kann die äußere Welt nicht gefühlsmäßig als eigenständige Realität wahrnehmen, sondern nur intellektuell. Narzissmus ist nach Fromm nicht mit Egoismus und Eitelkeit gleichzusetzen, da der Egoist die Welt noch gut wahrnehmen kann. Fromm schreibt hierzu, Zitat, der echte Narzisst kümmert sich einen Dreck darum, was man über ihn denkt, denn er hat keinerlei Zweifel daran, dass das, was er über sich denkt, real ist und dass jedes Wort, das aus seinem Munde kommt, einfach wunderbar ist. Zitat Ende. Er ist nicht zu wirklicher Liebe fähig, da niemand außer der eigenen Person geliebt wird, auch wenn man äußerlich den Eindruck von Liebe hat. Nur das, was mit ihm und seinem Körper zu tun hat, interessiert ihn. Man kann sogar behaupten, er liebe sich nicht einmal wirklich, sondern begehre sich als Objekt seiner Selbstsucht. Er ist daher unfähig, sich selbst zu erkennen. Wenn der Narzisst verletzt ist, kann es zu Wut kommen, verliert er die Kontrolle oder wird depressiv, entwickelt eine Trauer über das zerstörte, grandiose Selbstbild. Grundempfindung des Narzissten ist Einsamkeit und Angst, die er durch eine narzisstische Selbstaufblähung kompensiert. Dieser pathologische Narzissmus ist durch ein Fehlen an Selbstliebe charakterisiert, nicht an einem zu viel. Wahre Selbstliebe zeichnet sich durch eine Bejahung des eigenen Lebens und Wachstums aus. Dem pathologischen Narzissmus stellt Fromm dem gutartigen Narzissmus gegenüber, der sich auf die Liebe, auf etwas bezieht, etwas vom Selbst als ein geschaffenes Produkt. Die Gesellschaft huldigt einen Individualismus und eine Selbstsucht und verhindert, dass Menschen sich zu wenig mit den Interessen ihres wahren Selbst befassen. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gesellschaft verhindert, dass der Mensch sich eigentlich mit sich selbst beschäftigt, dass die unbewussten Strukturen aufdeckt, ja eigentlich was wirklich wichtig ist. Also die Selbsterkenntnis wird verhindert. Und der Mensch entwickelt aber auch dadurch, dass er das Leben anderer führt, der Gesellschaft führt, eine Form der Selbstablehnung und Minderwertigkeitsgefühle. Ein anderer Ausdruck findet sich in einer überzogenen Selbstkritik, direkt nach einem Fehler sich zu strafen, die nicht im Verhältnis zu den gemachten Fehlern steht. Also das ist ja auch eine große Tendenz, was auch schon der Richard Sennett beispielsweise in der Soziologie beschrieben hat, dass Menschen sich selbst die Verantwortung geben, wenn sie arbeitslos werden. Das heißt, sie bestrafen sich dann selbst noch und sagen, bin ich doof gewesen, dass ich den falschen Beruf habe oder dass ich in der Firma war oder so weiter. Es wird dann eben nicht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse geguckt. Häufig versagen sie sich Augenblicke der Ruhe oder der Freude mit schlechtem Gewissen. Diese permanente Ruhelosigkeit ist der Preis für diese Form der chronischen Selbstkasteiung. Er unterscheidet dann sehr stark zwischen zwei Entwicklungen. Das kommt dann später in Haben oder Sein, das ist ja die Weiterentwicklung. Das eine nennt er Biophilie als Liebe zum Leben, das So-Sein und Schöpferische, und die Nekrophilie als die Hinwendung zum Leblosen, zum Toten. Hieraus entwickelt er sein Spätwerk Haben oder Sein, zwei grundlegende Lebensorientierungen. Am Beispiel der Armutspredigt Beati Pauperis Spiritu des mittelalterlichen Meister Eckharts gelingt Fromm drei wesentliche Erkenntnisse. Die innere Armut, die Demut, und nicht die äußere Armut, die Askese, also das Nicht-Haben-Wollen, fördert das Verständnis für eine neue Seinshaltung. Innere Armut ist aber nur zu erreichen, wenn man nichts will und nichts begehrt, also die persönliche Stärke weder an sich noch an Objekte hängt. Und drittens, Wissen sollte nicht als Besitz betrachtet werden. Ja, man sollte also das nicht. Entscheidend ist dahinter die Habensorientierung. Auch jedes gute Ziel kann zerstört werden, wenn es zu einem Besitz wird, wenn es nach dem Habensmodus geht, Dinge nur zu besitzen. Menschen sollten nach Fromm nicht gefesselt und gekettet sein, was sie besitzen oder tun. Er schreibt, Zitat, im Habensmodus der Existenz sind nicht die verschiedenen Objekte des Habens das Entscheidende, sondern die ganze Einstellung. Alles und jedes kann zum Objekt der Begierde werden, Gegenstände des täglichen Lebens, Besitz, Rituale, gute Taten, Wissen und Gedanken. All diese Dinge sind an sich nicht schlecht. Das heißt, sie blockieren aber unsere Selbstverwirklichung, wenn wir uns an sie klammern, wenn wir uns an sie ketten und sie dann unsere Freiheit einschränken. Und Zitat Ende. Und weiter, der Mensch hängt an der Illusion, als sei es unvergänglich, unzerstörbar. Hier auch nochmal ein Zitat, wenn ich alles zu haben scheine, habe ich in Wirklichkeit nichts, denn mein Haben, Besitzen, Beherrschen eines Objektes ist nur ein flüchtiger Moment im Lebensprozess. Zitat Ende. Ja, alles ist nur geliehen, das letzte Hemd hat keine Taschen, das sind alles Dinge, die darauf verweisen, dass uns nichts gehört und wir alles abgeben müssen. Wenn man sich auf das Gedankenexperiment einlässt und fragt, an welchen Dingen man mit tiefem Herzen hängt, muss man sich fragen, ob der Lebenssinn weg wäre, wenn diese Dinge beispielsweise verloren gehen oder weggenommen, wenn man die weggenommen bekommt. Der Habensmodus verdinglicht die Welt, macht aus allen leblose Objekte. Nur wenn man etwas hat, ist man jemand. Das Subjektsein wird von Haben eines Objektes bestimmt. Vom Leitsatz des Habensmodus Ich bin, was ich habe, zum Seinsmodus Ich bin, was ich bin, steht die Überwindung der eigenen Ich-Ego-Fixierung. Da gibt es auch ein Modell. Das ja, genau. Also hier sieht man das nochmal. Also auf der einen Seite die Habensseite, ja, Selbstverdinglichung, Sicherheitsdenken, Tauschverhältnis, Vergnügen und dann auf der anderen Seite das entsprechende, was man erreichen soll, nämlich lebendig, ja, und produktiv, nicht vergnügend, sondern Glück, ja. Okay. In dem Seinsmodus steht die Aktivierung der menschlichen Eigenkräfte im Zentrum, die sich steigern lassen, wenn sie geteilt und gebraucht werden, nicht gebraucht oder konsumiert werden. Vertrauen lässt sich nur durch das Praktizieren und nicht durch das Kaufen von Versicherungspolicen beispielsweise schaffen. Fromm setzt verschiedene Merkmale für das Sein gegenüber. Das ist jetzt hier diese Merkmale, das können Sie lesen. In einer Radiovorlesung sagt Fromm, Zitat, ich glaube, der Mensch ist nur er selbst, wenn er sich äußert, wenn er die ihm innewohnenden eigenen Kräfte ausdrückt. Wenn das nicht geschieht, wenn er nur hat und benutzt, statt zu sein, dann verfällt er dann wird er zum Ding, dann wird sein Leben sinnlos. Es wird zum Leiden. Die echte Freude liegt in der echten Aktivität. Und echte Aktivität ist der Ausdruck, ist das Wachstum der menschlichen Kräfte. Zitat Ende. So. Muss ich mal mit der Zeit ein bisschen gucken, ne? Bin mir schon ganz schön. Kommen wir jetzt zum humanistischen Sozialismus. In den 1960er Jahren versuchte Erich Fromm mit dem humanistischen Sozialismus eine Alternative zum westlichen Kapitalismus wie zum sowjetischen real existierenden Sozialismus zu etablieren. Hierbei nimmt er explizit Stellung zu den Frühschriften von Karl Marx, indem er einen spirituellen Gehalt im Sozialismus herausarbeitet, wie er das zum Beispiel in seinem Buch Das Menschenbild bei Marx 1961 gemacht hat. In der Form der lebendigen Selbstentäußerung sieht er das Ziel eines sozialistischen Humanismus. In einem Brief aus dem Jahre 1962 schreibt er, Zitat, seit meinen Studententagen vor 40 Jahren, also 1922, da war er dann 22 Jahre, vor 40 Jahren war ich ein Sozialist. Doch war ich nie politisch aktiv, bis ich mich vor 5 Jahren sehr dafür engagierte, eine amerikanische Friedensbewegung ins Leben zu rufen, auf dem linken Flügel, dem ich mich selbst zurechne, Zitat Ende. Für Fromm ist das Bewusstwerden des Unbewussten die Grundbedingung zum Erkennen des Humanen, indem er die sozialen Grenzen aufhebt, die ihm vom Mitmenschen entfremdet und damit eine Verbindung zu dem anderen schafft. Nach Fromm ist der Humanismus, Zitat, der Glaube an die Einheit der menschlichen Rasse und die Fähigkeit des Menschen, sich aus eigener Anstrengung zu vervollkommnen, Zitat Ende. Der Humanismus war stets eine Reaktion auf die physische Bedrohung des Menschen durch Nationalismus, religiösen Fanatismus oder ökonomischer Versklavung. Fromm vertritt einen sozialistischen Humanismus, in dem der Mensch nicht gehindert werden darf, seine Wünsche und Begierde zu befriedigen, ohne allerdings, vertritt einen sozialistischen Humanismus, in dem die Menschen nicht gehindert werden dürfen, ihre Wünsche und Begierden zu befriedigen, ohne allerdings das andere Schaden nehmen. Das ist wichtig. Ihm zufolge sollte der Mensch motiviert werden, wahrhaft menschliche Wünsche zu entwickeln, Wünsche eines wachsenden, produktiv-schöpferischen Menschen. Nur so ist ein gesellschaftlicher Fortschritt möglich. In einem sozialistischen Humanismus gilt Vernunft, Objektivität und Frieden als oberste Maxime. Ausgehend von der Psychoanalyse, dem Entdecken des Unbewussten im Anderen und das Erkennen der eigenen Lebendigkeit, entwickelt Fromm eine grundlegende Haltung. Fromm spricht hier von der Ganzheit der menschlichen Erfahrung, in der die ganze Welt enthalten ist, wie ich in der ganzen Welt wiederum enthalten bin. Zitat, durch das Bewusstwerden, durch die Bewusstmachung des Unbewussten wird die bloße Idee der Universalität des Menschen in die lebendige Erfahrung seiner Universität verwandelt, sodass es um die erlebte Verwirklichung des Humanitas geht. Im Erleben des Unbewussten erkennt der Mensch sich als menschliches Wesen. Alles Menschliche ist in ihm enthalten, sodass ihm das Menschliche nicht fremd werden kann. Er möchte also, das habe ich ja hier auch ein bisschen verdeutlicht, dass der Mensch von dem Habensmodus zum Seinsmodus wird, geht. Und da ist natürlich die Frage, wie man das machen kann. Da gibt es folgende Überlegung, hat hier auch ein Credo gegeben, was der Mensch machen soll. Der Mensch kann ein bewusstes, selbstbestimmtes Leben führen. Er ist sich seiner Grenzen bewusst. Das soll er machen über die Psychoanalyse unter anderem oder über die Hinwendung zu anderen Menschen in der Diskussion, in der Auseinandersetzung. Der Mensch muss das Gefühl der Abgetrenntheit überwinden von der äußeren und inneren und damit auch diese Abgetrenntheit von der äußeren und inneren Natur überwinden. Er muss seine kreativen Potenziale entwickeln. Und er muss versuchen, seinen Narzissmus zu überwinden, seine Ich-Bezogenheit. Er macht hier zeigt hier mehrere Möglichkeiten auf. Ich will das jetzt hier nicht en detail alles darstellen. Ich denke, was interessant ist, ist auf jeden Fall, dass die Fähigkeit natürlich zur Nächstenliebe gesteigert werden soll, dass der Mensch konfliktfähig wird, dass er das auch in Gruppen sich zusammentut mit Menschen, die genauso denken, und dass er dort natürlich zu einer Autonomie findet und zu einer Reflexionsfähigkeit über die gesellschaftlichen Bedingungen seines Handelns. Gut, das wäre erstmal, was ich dazu sagen hätte. Ja, ich denke mal, in der Diskussion wird das vielleicht noch mal ein bisschen klarer. Ja, ich würde dann einfach sagen, weil wir jetzt hier schon, wenn ich schon über die 45 Minuten bin, dass wir jetzt vielleicht eine Pause machen, ja? Und dass wir dann einen Film gucken, damit Sie mal einen Eindruck bekommen von Fromm. Und danach, dass wir in eine Diskussion kommen. Dann können wir vielleicht auf die einzelnen Punkte auch nochmal eingehen, wie man das vielleicht auch umsetzen kann und wie er sich das vorstellt. Ja, gut.